NDR Info. Echo des Tages.
In diesen Tagen bekommen die deutschen Soldaten am Hindukusch regelmäßig prominenten Besuch. Nach dem Ehepaar Guttenberg am letzten Montag war es heute Angela Merkel, die überraschend am Morgen in Kunduz eintraf. Die Kanzlerin wollte sich vor Ort informieren. Wir berichten und kommentieren. Weitere Themen dieser Sendung. Säbelrasseln. Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea ist keineswegs entschärft. Neue Hürden. Die Republikaner stellen weitere Forderungen an den Start-Abrüstungsvertrag. Anklage in Vorbereitung. Die USA wollen Julian Assange wegen Verrats von Staatsgeheimnissen vor Gericht stellen. Positive Bilanz. Das Kulturhauptstadtjahr 2010 geht zu Ende. Und Chaos auf dem Frankfurter Flughafen. Der Winter und seine Folgen. Mein Name ist Hermann Krause. Einen schönen guten Abend. Seit 1,5 Jahren war Angela Merkel nicht mehr in Afghanistan. Seitdem hat sich dort viel geändert. Die Lage im Norden, wo die deutschen Truppen stationiert sind, ist mittlerweile äußerst gefährlich. Vielleicht auch dies ein Grund dafür, dass die Kanzlerin erstmals von Krieg sprach. Über den Besuch der Regierungschefin aus Kunduz nun Sabina Matay.
Eigentlich hatte Angela Merkel zum Abschluss ihres Truppenbesuchs in Nordafghanistan einen Weihnachtsmarkt im Feldlager Mazar-i-Sharif besuchen wollen. Stattdessen gedachte sie eines getöteten Bundeswehrsoldaten. Der 21-Jährige war bei einem Unfall an einer Schusswunde gestorben. Merkel sagte vor 800 Soldaten in Mazar-i-Sharif:
Uns allen macht dieser Tod noch einmal mehr klar, wie groß der Dienst ist, den jeder von ihnen an seinem Mitmenschen und an unserem Land leistet. Groß, weil sie sich alle solche Gefahr bringen und weil in dieser Gefahr im schlimmsten Fall auch der Tod liegen kann.
Der Stabsgefreite war der 9. Bundeswehrsoldat, der in diesem Jahr beim Einsatz in Afghanistan gestorben war. Bundeskanzlerin Merkel hatte zuvor das Feldlager Kunduz besucht, einen der gefährlichsten Einsatzorte der Bundeswehr in Afghanistan. Dort würdigte sie zwar auch wörtlich kleinere Erfolge, doch vor den Soldaten bezeichnete sie den Einsatz als Krieg.
So etwas kannten wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Wir haben uns das von unseren Eltern und Großeltern erzählen lassen. Und heute müssen wir versuchen, auch mit diesen tapferen Soldaten ihre Erfahrungen zu teilen und versuchen, uns vorzustellen, was sie erleben. Und deshalb sollte man die Dinge auch beim Namen nennen.
Ein neuer sprachlicher Umgang mit einem Einsatz, den die NATO insgesamt 2014 am liebsten beenden möchte. Schon in einem Jahr, 2011-2012, soll der Abzug der deutschen Truppen aus Afghanistan beginnen. Angela Merkel unterstrich jedoch die Bedingungen.
Aber das setzt voraus, dass die Lage auch so ist, dass man das verantworten kann. Also diese Konditionierung ist da. Nur wer sich keine ehrgeizigen Ziele setzt, auch bezüglich der Ausbildung und des Trainings der afghanischen Soldaten und Polizisten, der wird natürlich die Ziele mit Sicherheit nicht erreichen. Deshalb finde ich diesen Ansatz richtig und gut. Aber das muss dauerhaft und dauernd überprüft werden.
In Mazar-i-Sharif, dem Sitz des deutsch geführten Regionalkommandos Nord der internationalen Schutztruppe, traf Merkel neben ISAF-Kommandeur General Petraeus auch den afghanischen Präsidenten Karzai. Der bezeichnete die Bundeskanzlerin als eine sehr gute Freundin. Wie unter guten Freunden üblich, sprach Merkel Karzai auch auf Probleme an, beispielsweise auf die Defizite bei der Bekämpfung von Drogenhandel und Korruption. Zugesagt habe der afghanische Staats- und Regierungschef jedoch gar nichts, so die Kanzlerin hinterher.
Sabina Matay berichtete aus Kunduz. Fast 70% der Deutschen sind gegen den Einsatz in Afghanistan, da dieser Krieg, so die Meinung der Befragten, nicht zu gewinnen sei. Eine Meinung, die im Übrigen auch von Afghanistan-Experten geteilt wird. Hineingeschlittert in das Dilemma am Hindukusch ist ein geordneter Abzug immer schwieriger. Ob die afghanische Armee später einmal tatsächlich die Aufgabe der internationalen Truppen übernehmen kann, dies bezweifeln viele. Auf Dauer in Afghanistan bleiben, das aber ist auch ausgeschlossen, sowohl für die amerikanischen wie auch für die deutschen Soldaten. Zur Situation am Hindukusch und zur Reise der Kanzlerin nun ein Kommentar von Uwe Lüb.
Bundeskanzlerin Merkel spricht von Krieg, was gut ist. Sie sagt nicht, dass Deutschland im Krieg ist. Sie sagt, die Soldatinnen und Soldaten müssten in Afghanistan Kämpfe durchstehen, wie es sie nur im Krieg gäbe. Merkel zieht Vergleiche zum Zweiten Weltkrieg, dem Krieg Hitlers, der Nationalsozialisten, aber nicht ohne den entscheidenden Unterschied herauszustellen, dass die Bundeswehr eine demokratisch legitimierte Armee ist, die nicht der Angreifer ist. Das ein oder andere mag nach semantischen Feinheiten klingen, die möglicherweise nur von völkerrechtlicher Bedeutung sind. Dennoch, es sind klare Worte der Bundeskanzlerin an die Soldaten, an die deutsche Öffentlichkeit, an den Bundestag, der im Januar über eine Verlängerung des Afghanistan-Mandates entscheiden muss. Und es sind klare Worte an die Verbündeten. Den Soldatinnen und Soldaten sagt Merkel damit: Ich habe euch verstanden. Ich weiß, was ihr hier leistet und auch durchmacht. Und ich stehe zu euch. Das ist mehr als nur ein paar Weihnachtsgrüße zu überbringen, zumal nach den schlechten Nachrichten über einen 9. toten Bundeswehrsoldaten in diesem Jahr. Den Deutschen daheim, in der Mehrheit längst dagegen, den Afghanistan-Einsatz fortzuführen, sagt sie: Ich weiß, wie ernst die Sache ist, aber es geht auch um die deutsche Sache, um die deutsche Sicherheit vor Terror. Erst vor ein paar Tagen hat der Anschlag in Schweden erneut gezeigt, wie gefährlich und unberechenbar Terroristen sind. Die für die deutsche Sicherheit womöglich viel bedrohlicheren Terrorcamps in Pakistan blendet diese Lesart allerdings aus. Dem Bundestag, allen voran einer immer skeptischer werdenden Opposition, sagt Merkel: Ihr dürft bei der Abstimmung im Januar nicht kneifen. Die Bundeswehr braucht die Unterstützung aller. Und nicht zuletzt den Verbündeten sagt Merkel ganz klar: Der Norden Afghanistans ist alles andere als sicher. Auch hier herrscht Krieg, nicht nur im Süden. Es gibt also keinen Grund für neue Forderungen, etwa, dass deutsche Soldaten sich stärker im Süden einbringen sollten. Politisch mutig ist Merkel dagegen nicht. Das war ihr Verteidigungsminister zu Guttenberg schon. Er hat im April lange vor Merkel den Krieg in Afghanistan als das bezeichnet, was er ist. Nachdem Taliban an Karfreitag 3 deutsche Soldaten in einen Hinterhalt gelockt und getötet hatten, sagte Guttenberg: Das bezeichnen die meisten als Krieg, ich auch. Merkel folgt also nach Monaten nur der Linie ihres Verteidigungsministers. Dennoch gibt es einen Unterschied. Sie ist die Bundeskanzlerin. Das heißt, in der Hierarchie der Regierung ist sie die letzte Instanz. Die hat nun ihr Urteil gefällt und sich zugleich erneut hinter den Einsatz gestellt. Ja, es hat eine andere Bedeutung, ob der Verteidigungsminister einen Einsatz bewertet oder die Regierungschefin. Im Zweifel hat Merkels Wort das größere politische Gewicht. Allein Merkel hatte nichts im Gepäck für die Afghanen. Die müssen ohne Botschaft bleiben. Denn ob der Krieg in Afghanistan für sie nicht eines Tages doch in einem Fiasko endet, ist weiter ungewiss. Die jüngste Debatte über einen Abzug der Truppen hat allenfalls dazu beigetragen, solche Sorgen zu bestärken. Zerstreuen konnte Merkel diese Bedenken nicht. Vor allem die hohen Sparauflagen für die Bundeswehr lassen für die Zukunft an langen Auslandseinsätzen zweifeln. Für die Afghanen heißt das: Wenn die ISAF-Truppen irgendwann mal Afghanistan verlassen haben, wer weiß, ob die Afghanen nicht noch einmal Beute der Taliban werden. Und dann hilft ihnen womöglich keiner mehr. Den Krieg als solchen zu benennen, ist gut. Afghanistan endlich zu befrieden, wäre viel besser. Aber offenbar weiß niemand, wie das geht.
Die Bundeskanzlerin in Afghanistan, das war ein Kommentar von Uwe Lüb. Der Einsatz unbemannter Drohnen zur Bekämpfung der Taliban in Afghanistan oder Pakistan ist nach Meinung von Völkerrechtlern durch nichts zu rechtfertigen und widerspricht internationalem Recht. Dennoch halten die USA auch unter dem Friedensnobelpreisträger Barack Obama daran fest, immer wieder werden so auch Unschuldige getötet. Die Ziele für den Drohneneinsatz werden den US-Streitkräften zumeist von Agenten, die in Pakistan oder Afghanistan stationiert sind, mitgeteilt. Deshalb sorgt die Abberufung eines amerikanischen enttarnten Top-Spions auch für besondere Aufmerksamkeit. Aus der amerikanischen Hauptstadt Silke Hasselmann.
Der amerikanische Auslandsgeheimdienst hatte seinen Top-Agenten abgezogen, nachdem dessen Tarnung aufgeflogen und sein Leben bedroht war. Es handelt sich um den in Islamabad stationierten Chef der CIA-Außenstelle. Dessen Name gelangte in die Öffentlichkeit, nachdem ein pakistanischer Mann der CIA mit einer Klage gedroht hatte. Sie sei verantwortlich für den Tod seines Sohnes und seines Bruders. Beide wurden voriges Jahr Opfer eines Beschusses durch amerikanische unbemannte Drohnen. Nun fragt man sich in Amerika, ob der pakistanische Geheimdienst hinter dem Leck steckt. Der mögliche Zusammenhang: Die US-Regierung hatte vorigen Monat eine Anklageschrift in einem New Yorker Gericht eingereicht, in der es um die Terrorattacken in Indiens Metropole Mumbai geht. Dabei war der Chef des pakistanischen Nachrichtendienstes als Beschuldigter benannt worden. Dass es sich bei der Enttarnung des CIA-Stationschefs in Pakistan um eine Vergeltungsaktion handelt, mag derweil niemand bestätigen. Sicher ist, ebenfalls gestern Abend hat die US-Regierung abermals Drohnen eingesetzt und dabei gezielt gezielt 54 terrorverdächtige Militante auf pakistanischem Gebiet getötet. Dies geschah knapp einen Tag, nachdem Präsident Barack Obama erklärt hatte, seine Afghanistan-Pakistan-Strategie beginne erste Erfolge zu zeitigen. Allerdings müsse Pakistan noch mehr im Kampf gegen Unterschlupfmöglichkeiten für Taliban und Al-Qaida-Mitglieder tun. Die erneute Drohnenattacke wie auch der sofortige Abzug des CIA-Topspions aus Pakistan wegen der geplatzten Tarnung werden derweil als neue starke Zeichen einer problematischen Beziehung zweier misstrauischer Partner gewertet.
Der amerikanische Präsident ist bekanntlich in einer schwierigen Situation. Die Republikaner, die bei den letzten Kongresswahlen deutlich gewonnen haben, zwingen ihm Kompromisse ab, die er eigentlich nicht will, zum Beispiel in der Steuerpolitik. Bekanntlich werden die Reichen genauso zurückhaltend besteuert wie unter George W. Bush. Obama hoffte, so zumindest ein Abkommen durch Senat und Repräsentantenhaus zu bringen, das international besonders wichtig ist, nämlich den neu mit Moskau ausgehandelten START-Abrüstungsvertrag. Aber nun gibt es auch bei START neue Hürden für Obamas Pläne, wie Nicole Markwald aus Washington berichtet.
Der Erfolg für das START-Abkommen ist alles andere als sicher. Diese Worte prangen auf der Seite 2 der Washington Post. Dabei gab sich das Weiße Haus in der vergangenen Woche noch zuversichtlich, die nötige Zweidrittelmehrheit im Senat zusammenzubekommen, um das Abkommen über eine Verringerung weitreichender Atomwaffen zu ratifizieren. In seiner wöchentlichen Ansprache mahnte Präsident Barack Obama, dass es bei der Verabschiedung des START-Abrüstungsvertrages nicht um einen Sieg einer Partei oder einer Regierung gehe, sondern um die Sicherheit der Vereinigten Staaten.
Ratifying a treaty like START isn't about winning a victory for an administration or a political party. It's about the safety and security of the United States of America.
Allerdings kommen aus den Reihen der Konservativen nun neue Forderungen, wie die Washington Post berichtet. So soll ein Satz aus der Präambel gestrichen werden, in dem von einem Zusammenhang zwischen dem russischen Nuklearsenal und dem US-Raketenabwehrprogramm die Rede ist. Damit würde man sich bei zukünftigen Entscheidungen an Russland binden. Das sei ein lang ersehntes Druckmittel der russischen Führung, beschwert sich der republikanische Senator John McCain. Unsinn, schoss der demokratische Senator John Kerry zurück. Die amerikanische Militärspitze habe versichert, dass das START-Abkommen eigene Raketenabwehrpläne in keiner Weise beschneide. Doch der Ärger unter den Republikanern ist groß. Vor allem haben sie das Gefühl, dass die Abstimmung noch schnell vor der Weihnachtspause durch den Senat gepeitscht werden soll, wie der republikanische Senator aus Wyoming John Barrasso anmerkt. Wie viel Zeit denn noch, hält US-Präsident Obama entgegen. Man habe sich ausreichend Zeit genommen und das Abkommen auf Herz und Nieren geprüft. Seit über 7 Monaten beschäftigt sich der Senat mit dem Papier. 18 Anhörungen hat es dazu gegeben, fast 1000 Fragen dazu wurden beantwortet. Jede Minute, die wir weiter zögern, so Obama, ist eine Minute, in der wir keine Inspekteure in den russischen Anlagen haben. Es ist Zeit zu handeln.
Every minute we drag our feet is a minute that we have no inspectors on the ground at those Russian nuclear sites. It's time to get this done.
Vermutlich könnte der Versuch, die nun in Kritik geratene Textpassage zu ändern, von den Demokraten abgeschmettert werden. Doch es wäre den Republikanern gelungen, erneut einen Stolperstein in den Weg zur Verabschiedung des Abkommens zu legen. Und vielleicht geht es genau darum, mutmaßt Politikbeobachter David Chalian auf PBS.
Of course, there's always the added benefit, which they found lots of success with.
Die Republikaner sind im letzten Jahr gut damit gefahren, Obama einen Erfolg zu verweigern. Obama hat deutlich gemacht, dass das START-Abkommen sein wichtigstes außenpolitisches Projekt ist, bevor sich die Mehrheitsverhältnisse im Kongress ändern.
This is now the remaining major priority for President Obama.
Neue Hürden beim START-Abrüstungsvertrag, Nicole Markwald berichtete aus Washington. Zumindest eins steht fest, er hat die Welt bereits jetzt ordentlich durcheinandergebracht. Julian Assange, der Gründer von WikiLeaks, er denkt gar nicht daran, klein beizugeben. Kaum aus einem Untersuchungsgefängnis in London entlassen, kündigte er auf dem komfortablen Wohnsitz seines Freundes neue Enthüllungen an. Das Tempo werde zunehmen, so Assange. In den USA indes wird fieberhaft gegen den 39-jährigen Australier ermittelt.
Nach Informationen amerikanischer und britischer Medien wird in den USA zurzeit eine Anklage wegen Verschwörung und Sabotage gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange vorbereitet. Als Kronzeuge dieser Anklage soll nach übereinstimmenden Informationen der Tageszeitungen New York Times und Independent der 22-jährige Hauptgefreite der US-Armee Bradley Manning dienen. Die USA sollen Manning, der seit 6 Monaten in Isolationshaft auf einer Militärbasis in Virginia festgehalten wird, Hafterleichterungen für den Fall versprochen haben, dass er sich als Belastungszeuge gegen Assange zur Verfügung stellt und aussagt, er sei von dem WikiLeaks-Chef zur Abspeicherung und zum Transfer geheimer US-Regierungsdokumente angestachelt worden. Manning hatte sich im Frühjahr gegenüber einem Freund damit gebrüstet, 251.000 Dokumente des US-Außenministeriums abgespeichert zu haben, und zwar angeblich mit Unterstützung von WikiLeaks-Chef Assange. Julian Assange habe ihm spezielle Server von WikiLeaks für den Transfer des Materials genannt, behauptete der US-Hauptgefreite angeblich in Gesprächen und E-Mails an seinen Freund. Die amerikanische Bundespolizei FBI ist laut New York Times Informationen im Besitz der Festplatte, auf der diese E-Mails abgespeichert sein sollen. Die USA haben ein großes Interesse an der Auslieferung Assange. Einige Politiker der Republikaner und der Demokraten haben bereits die Todesstrafe für den WikiLeaks-Chef gefordert.
Aus Washington berichtete Ralf Siener. Die Situation zwischen Nord- und Südkorea ist nach wie vor angespannt, auch wenn der Zwist zwischen den Bruderstaaten ein paar Tage nicht mehr die Schlagzeilen beherrschte. Dies wird sich demnächst ändern, denn beide steuern Richtung Konfrontation. Südkorea plant ein Artilleriemanöver mit scharfer Munition. Der Norden droht damit zurückzuschießen. Auf Provokation werde entsprechend reagiert, hieß es aus Pyongyang. Peter Kujat fasst die Ereignisse der letzten 24 Stunden. Zusammen.
Aus Kreisen des südkoreanischen Verteidigungsministeriums heißt es, dass das geplante Artillerietraining um ein paar Tage verschoben werde. Als Grund nannte das Militär schlechte Wetterbedingungen mit Nebel und starkem Wind. Die südkoreanische Armee hatte angekündigt, im Zeitraum zwischen Samstag und Dienstag auf der kleinen Insel Yeonpyeong in der Nähe der umstrittenen Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea eintägige Schießübungen abzuhalten. Die Übung wird innerhalb des südkoreanischen Gewässers jenseits der Grenzlinie stattfinden. Diese Art von Training wird regelmäßig abgehalten. Aber es wäre das erste Mal seit dem Artilleriebeschuss durch Nordkorea am 23. November, bei dem 2 Zivilisten und 2 Soldaten auf Yeonpyeong ums Leben kamen. Nordkorea behauptet, damals nur auf Provokationen während eines südkoreanischen Manövers reagiert zu haben. Gestern Abend hatte das Regime in Pyongyang eine deutliche Warnung an den Süden gerichtet. Sollte der Süden tatsächlich die Artillerieübung abhalten, trotz der Warnungen unserer Armee im Vorfeld, dann werden wir einen 2. und 3. Schlag führen, um uns selbst und unsere Gewässer zu verteidigen, wie wir es gegenüber der Welt erklärt haben. So der Ansager im staatlichen nordkoreanischen Fernsehen. Südkoreas Militär gab sich zuerst unbeeindruckt. Doch sowohl Russland als auch die Volksrepublik China hatten die geplante Übung scharf verurteilt, da sie die Spannung auf der koreanischen Halbinsel unnötig erhöhe. Chinas Außenminister bestellte sogar den südkoreanischen Botschafter ein, um seine Besorgnis zum Ausdruck zu bringen. Auch in Südkorea selbst gibt es mehr und mehr Stimmen, die vor einer solchen Machtdemonstration warnen. Wir haben das Gefühl, dass das südkoreanische Verteidigungsministerium versucht, mit dieser Schießübung den Norden in einen regionalen Krieg zu verwickeln. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass Nordkorea zurückschießen wird. Warum also will Südkorea unbedingt dieses Training auf der Yeonpyeong-Insel abhalten, die doch im letzten Monat beschossen wurde? Meint ein Demonstrant in Seoul. Die wenigen verbliebenen Bewohner von Yeonpyeong haben vor allem Angst. Auch wenn sie Nordkorea verdammen, halten etliche die geplante südkoreanische Schießübung für unnötig und wollen endlich wieder in Frieden leben. Die größte Oppositionspartei in Südkorea hat ebenfalls dazu aufgerufen, die Übung abzublasen und stattdessen wieder das Gespräch zu suchen. Präsident Yi bleibt jedoch bei seiner harten Haltung und kann sich bisher der Rückendeckung der USA sicher sein.
Keine Sonnenscheinpolitik mehr zwischen Nord- und Südkorea, Peter Kujat berichtete. Sie hören das Echo des Tages, NDR Info, WDR5, es ist 18.48 Uhr. Erst war es der schleswig-holsteinische Fraktionschef Wolfgang Kubicki, dann kam der FDP-Landesverband Baden-Württemberg, nun ist es der hessische FDP-Landesvorsitzende Jörg-Uwe Hahn, der Guido Westerwelle den Abgang nahelegt. Er soll vom Posten des Parteichefs zurücktreten, und zwar freiwillig und rechtzeitig. Über die neueste Attacke auf Westerwelle nun ein Bericht von Christopher Plass.
Hessens FDP-Chef Jörg-Uwe Hahn hat Guido Westerwelle zum Rückzug aus der Parteispitze aufgefordert. Das bestätigte ein Parteisprecher am Morgen HR Info. Hahn hat Westerwelle in einer vertraulichen Runde Ende der Woche in Berlin nahegelegt, auf dem Dreikönigstreffen der Partei Anfang Januar anzukündigen, dass er nicht wieder für das Amt des Bundesvorsitzenden kandidieren werde. Damit geht Hahn auf Konfrontationskurs und reiht sich ein in die Gruppe jener Landesverbände, die offen auf Distanz zu Westerwelle gehen. Zeitgleich wurde über das Magazin Focus lanciert, Hessens FDP fordere sonst einen Sonderparteitag der Bundes-FDP im Februar. Dafür gab es allerdings keine Bestätigung in Wiesbaden. Hessens FDP gehört seit langem zu den schärfsten Kritikern Westerwelles. Hahn hatte diesen im Sommer mehrfach öffentlich scharf kritisiert. Die jüngsten Angriffe dürften auch im Zusammenhang mit den anstehenden Kommunalwahlen in Hessen stehen. Hessens Liberale machen Westerwelle für das schlechte Erscheinungsbild der Partei verantwortlich. Bei der Runde in Berlin soll Westerwelle die Forderung Hahns zurückgewiesen haben.
Der Winter hat Europa weiterhin im Griff. In Frankreich haben Schneefälle den Straßenbahn- und Flugverkehr massiv behindert. In der Nähe von Rennes steckten in der Nacht ca. 400 Menschen in ihren Autos fest. Die Autofahrer konnten nach stundenlangem Warten nur in Notunterkünften untergebracht werden. Stundenlanges Warten auch auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle, kein Unterschied also zu dem, was sich in Frankfurt auf dem Airport dort abspielte.
Die Lage am Frankfurter Flughafen ist seit dem frühen Morgen angespannt. Am Terminal 1 stehen sich Fluggäste seit Stunden die Beine in den Bauch. Die Schlange am Lufthansa-Schalter reichte zwischenzeitlich von Abflughalle A bis C. Viele Reisende sind völlig entnervt.
Grässlich, ja. Also sehr schlecht organisiert oder überhaupt nicht organisiert. Da stehen 1000 Leute dahinter, bis in die Halle C hinten. Die wollen alle fliegen.
Katastrophe. Lufthansa hat es irgendwie nicht im Griff, ihr Krisenmanagement. Die Flugzeuge sind wohl da. Die Fluggäste sind auch alle da, die sind auch rechtzeitig da gewesen, aber die machen hier nicht mehr Schalter auf und das ist der Engpass.
Es ist einfach zu wenig Hilfe und Informationen, finden wir.
Aber es ist die Hölle. Also ich habe sowas noch nicht erlebt am Frankfurter Flughafen.
Laut Augenzeugenberichten soll es bei der Gepäckaufgabe bereits Ausschreitungen gegeben haben. Die Bundespolizei konnte das nicht bestätigen, sprach aber davon, dass Beamte auf die Wartenden immer wieder deeskalierend einwirken müssten. Auch das Flughafenpersonal muss aufgebrachte Passagiere beruhigen. Es gibt Beschwerden, weil die Informationen an den Auskunftsschaltern nur sehr spärlich fließen. Und auch die Fluggesellschaften ernten scharfe Kritik. Tausende Reisende haben ihre Flüge bereits verpasst. Wie es weitergeht, wissen viele nicht. Es herrscht Ratlosigkeit.
Wir fahren nach Hause.
Ich wollte zu meinen Eltern Weihnachten verbringen.
Wir wollten nach New York. Keine Ahnung. Wir werden sehen, was passiert.
Von den Flugausfällen sind derzeit vor allem die innerdeutschen Verbindungen betroffen. Die Lufthansa rät daher allen Fluggästen, mit dem Zug zu fahren. Viele Passagiere erfahren davon aber erst am Abflugschalter.
14:20 Uhr, ich glaube nicht, dass wir da pünktlich losfliegen.
Wir können noch nicht mal einchecken.
Ja, was sollen wir jetzt machen?
Ja, also die sagen gleich, man kann nicht einchecken, den Flug gibt's nicht.
Inzwischen an den Türen steht, für innerdeutsche Flüge bitte direkt zu den Bahnhöfen gehen, ein Ticket ziehen und im Nachhinein dann mit dem Flugticket verrechnen lassen.
Okay, wollen wir auch gleich besprechen. Jetzt kommen noch die Kollegen, dann machen wir Krisenbesprechung und dann werden wir wohl zur Bahn gehen.
Am Nachmittag war am Frankfurter Flughafen noch keine Entspannung der Lage in Sicht. Mit Flugausfällen, langen Wartezeiten und massiven Verspätungen muss daher weiterhin gerechnet werden. Zudem zieht eine neue Schneefront Richtung Hessen. Die Lufthansa hat daher nun einen Sonderflugplan in Kraft gesetzt. Nach Angaben der Fluggesellschaft zieht dieser erhebliche Streichungen von Flügen von und nach Frankfurt vor.
Raphael Borgartz berichtet aus Frankfurt. Auch in Großbritannien, wo man auf den Winter so gut wie nie vorbereitet ist, denn es gibt kaum Schneeflüge oder andere Räumfahrzeuge, hat Petra, so heißt ja das Tief, ihre weiße Pracht ausgeschüttet. Die meisten Briten aber finden das alles gar nicht so prächtig.
Inzwischen ist auch London Heathrow, Europas größter Flughafen, geschlossen. Das Rollfeld ist so verschneit und vereist, dass Maschinen bis auf Weiteres nicht starten oder landen können. Auch der Flughafen Gatwick südlich von London bleibt noch mindestens bis zum Abend dicht. Reisende wurden aufgerufen, erst gar nicht zu den Terminals zu kommen. Die Flughäfen von Aberdeen, Bristol und Cardiff melden ebenfalls erhebliche Probleme. Auch der Zugverkehr durch den Tunnel unter dem Ärmelkanal ist betroffen. Die Eurostar-Züge können nur mit gedrosseltem Tempo fahren. Die Fähren zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland haben den Betrieb ebenfalls stark eingeschränkt. In den vergangenen 24 Stunden ist in weiten Teilen des Landes rekordverdächtig viel Schnee gefallen. Im Großraum Manchester saßen in der Nacht hunderte Autofahrer bei eisigen Temperaturen auf der Autobahn fest. In Wales hatten viele Mitarbeiter von Krankenhäusern Probleme, zur Arbeit zu kommen. Die Behörden riefen Mediziner und Pflegepersonal auf, wenn möglich einzuspringen. Das Wochenende vor Weihnachten ist traditionell das mit dem höchsten höchsten Verkehrsaufkommen in Großbritannien. Die Wetterdienste rechnen mit weiteren Schneefällen. Für viele Gebiete gelten Unwetterwarnungen, eine besonders dringende für den Großraum London. Meteorologen sprechen vom kältesten Dezember in Großbritannien seit 100 Jahren.
Stefan Lochner war das aus London. Wie das so ist mit dem Ruhrgebiet, wenn schon, denn schon, und so ist es auch kein Wunder, dass das Ende des Kulturhauptstadtjahres an 4 Orten gleichzeitig gefeiert wird. Und zwar in Gelsenkirchen, Dortmund, Essen und Duisburg. Ruhr 2010 ist zu Ende, deshalb nun eine Bilanz von Regina Völz.
Heiße Rhythmen gegen die Kälte brachte die Show und den meisten wurde noch mal warm ums Herz beim Anblick der farbenfrohen Bilder von den Großereignissen des vergangenen Jahres. In wunderbarer Winterlandschaft wandelte sich die Gelsenkirchener Nordsternzeche in ein imaginäres Schiff. Gelbe Heliumballone, die Schachzeichen stiegen noch mal auf in den frostigen Winterhimmel. Und auch Gruppen vom Stillleben auf der A40 haben ihre Tische ausgepackt. Dabei die koreanische Trommelgruppe oder die Würfelspezialisten. Im Duisburger Innen feiert man in Erinnerung an das Love Parade-Unglück bewusst nicht knallig und bunt. Aus allen Ruhrgebietsstädten beteiligen sich Menschen an den 4 Finale-Festorten. Das ist im Sinne von Ruhr 2010-Chef Fritz Pleitgen.
Diese Veranstaltung bringt zum Ausdruck, was in diesem Jahr geleistet wurde. Wir sind als Essen für das Ruhrgebiet losgegangen und kommen nun an als Metropole Ruhr. Deshalb dieses Quadriga-Format. Mit 4 Schauplätzen in Gelsenkirchen, Dortmund, Essen und Duisburg. Ich kann nur sagen, dass die europäische Jury keine bessere Wahl treffen konnte, als Essen für das Ruhrgebiet zur Kulturhauptstadt Europas zu erklären. Denn die Menschen haben die Kultur zu einer Bürgerbewegung gemacht.
Die Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, dick verpackt mit langem blauen Schal und schwarzer Mütze, freut sich über das große Festjahr.
Es war ein fantastisches Jahr und ich bin stolz, aber das Wichtigste ist, die Menschen in der Region sind stolz auf die Kulturhauptstadt gewesen. Und diese Veränderung des Bildes, dieser Wandel, der da sozusagen manifest wurde, das ist das Besondere an diesem Kulturhauptstadtjahr.
Auch Bundestagspräsident Norbert Nammert hielt es wieder wie bei der Eröffnungsfeier zum Kulturhauptstadtjahr in der Kälte aus. Für den Bochumer brachte das Jahr aber nicht so viel Neues.
Das Selbstbewusstsein der Menschen musste nicht durch die Kulturhauptstadt wachgeküsst werden. Ich habe ja immer die Auffassung vertreten, dass das Bewusstsein der Ruhris, Bewohner einer Metropolregion zu sein, immer schon ausgeprägter war als das Selbstverständnis der Oberbürgermeister, die sich in den Rathaustürmen eingegraben hatten.
Aber auch die sind aus ihren Rathaustürmen herausgekommen und auch der Essener Bürgermeister feiert in Gelsenkirchen mit.
Das Selbstbewusstsein der Menschen im Ruhrgebiet war immer da und wird immer bleiben, wollen wir an dieser Stelle mal sagen, Regina Völz berichtete. So, und natürlich hat man im Ruhrgebiet mit besonderer Aufmerksamkeit auf 2 Spiele geguckt, nämlich Dortmund gegen Frankfurt und Schalke gegen Köln. Marc Eschweiler?
Ja, und Dortmund, die haben verloren. Die erste Niederlage seit 15 Bundesligaspieltagen. 0:1 die Niederlage bei Eintracht Frankfurt. Das Tor des Tages erzielte Frankfurts Goalgetter Gekas in der 87. Minute. Es war sein 14. Saisontreffer. Dortmunds Spielmacher Nuri Sahin sagte anschließend:
War ein offenes Spiel, war ein 50-50-Spiel und Frankfurt hat das Tor gemacht und das Spiel gewonnen. Und ich denke, dass wir auch heute unsere Chancen hatten, dass wir vernünftig gespielt haben. Aber leider hat es nicht gereicht.
Dortmund stand aber schon vorher als Herbstmeister fest und beendet die Hinrunde mit 43 Punkten. Beim FC Schalke war dagegen heute Jubeln angesagt. 3 Tore von Raoul und am Ende hieß es 3:0 gegen den 1. FC Köln. Werder Bremen verlor gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:2. Der VfL Wolfsburg schaffte durch ein Last-Minute-Tor von Dzeko ein 2:2 gegen Hoffenheim und der 1. FC Nürnberg gewann 3:1 gegen Hannover. Das waren die 5 Spiele des Nachmittags. Aktuell läuft das Samstags-Topspiel zwischen St. Pauli und Mainz. Es steht seit der 12. Minute durch ein Tor von Schürrle 0:1. In der zweiten Bundesliga hat der FC Augsburg die Tabellenführung behauptet. Das Spitzenduell gegen Hertha BSC Berlin endete 1:1. Augsburg aufgrund der besseren Tordifferenz vor Berlin. Im zweiten Samstagsspiel gewann Düsseldorf mit 1:0 gegen Greuther Fürth.
Sie sagen das so einfach. 3:0 Schalke gegen Köln. Naja. Vom Fußball zum Wintersport. Beim Biathlon kamen die deutschen Athleten bislang noch nicht so richtig in Form. Hat sich das heute geändert?
Oh ja. Und gleich in doppelter Hinsicht. Bei den Frauen holte sich Magdalena Neuner ihren ersten Sieg des WM-Winters. Neuner gewann den Weltcup-Sprint über 7,5 Kilometer im slowenischen Pokljuka trotz 2 Schießfehler. Und bei den Männern glückte dem dreifachen Olympiasieger Michael Greiß der Befreiungsschlag. Er lief im 10-Kilometer-Rennen auf Rang 3, sehr zur Freude von Bundestrainer Marc Kirchner.
Es war natürlich für uns jetzt erstmal
auch so dieses Aha-Erlebnis, wo wir die letzten Tage immer schon drumherum geredet haben, aber keiner es geschafft hat und heute mit einer tadellosen Leistung aufs Podest geklettert. Wir sagen herzlichen Glückwunsch, hat er prima gemacht.
Michael Greis verbessert sich durch den dritten Platz in der Gesamtwertung auf Rang 5.
Marc Eschweiler aus der Sportredaktion. Und hier endet das Echo des Tages. Am Mikrofon war Hermann Krause. Wir wünschen einen schönen Abend.